Guten Morgen. Ich würde gerne als allererstes mal beten mit uns und dann geht's los. Ja, Jesus, hab dir Dank, dass du heute da bist und dass du zu uns reden willst. Und ja, du siehst, was ich da jetzt vorbereitet habe, was ich mir für Gedanken gemacht habe und dass ich dich darum gebeten habe, dass du meine Gedanken lenkst. Und ich möchte bitten, dass du das jetzt auch tust und dass du alle unsere Gedanken lenkst jetzt während dem, was ich da jetzt sage. Dass du groß wirst und dass das, was du sagen wirst, groß wird. Amen. Ja, wir haben ja jetzt schon ein paar schöne Lobpreislieder gesungen oder gedacht, je nachdem. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil in den Lobpreisliedern geht es darum, dass man Gott an den Platz stellt, der ihm gebührt, wo er hinkehrt. Ganz oben. Und das ist ja etwas, was jetzt ja ein bisschen später in der Predigt wiederkommen wird. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema. Ich sehe die Folie zumindest dort hinten am Beamer nicht. Genau, super. Danke. Wir machen diese neue Serie. Die 5 Gewohnheiten von zutiefst zufriedenen Menschen. Auf Englisch, The 5 Habits of Deeply Contented People. Und abgekürzt, zufriedene Menschen. Das kann man sich leichter merken. Weil das klingt vielleicht nicht ganz so sperrig wie dieses andere Thema. Das ist ja, wie ein Handwerksbuch ein bisschen. Ja. Aber das Thema ist eigentlich ein ganz einfaches. Es geht um Zufriedenheit. Das ist ein Thema, das jeden von uns betrifft. Und das, was ich heute zu sagen habe, ist die Einleitung zur Serie. Und deswegen möchte ich euch auch nur kurz einen Abriss geben über die Themenblöcke, die heute zumindest sind, weil das steht nicht im Heft so drinnen. Muss ich einmal weiterdrucken oder zweimal. Wir brauchen eine Einleitung zur Einleitung. Also auch die Einleitung hat eine. Und dann reden wir ein bisschen darüber, was der Grund für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit ist. Wir reden darüber, wie Gott handelt und wie wir dann gefragt sind, dabei zu sein. Die Überschriften werdet ihr so nicht finden. Das sind einfach nur die Themenblöcke. Gut. Was ist jetzt eigentlich Zufriedenheit? Wenn man auf Wikipedia nachschaut, dann wird das so definiert als, okay, ich bin glücklich mit den Umständen, ich bin ausgeglichen mit den Umständen, die um mich herum sind. Ich habe nichts auszusetzen, ich habe nichts zu meckern, es passt mir, es ist super. Ja? Und jetzt haben wir kurz die Frage schon mal gekehrt. Bist du zufrieden? Und die möchte ich euch jetzt eigentlich nur mal stellen. Nicht deswegen, weil ich so vergesslich bin und ihr sicher auch nicht, sondern weil ich glaube, dass es eine total schwierige Frage eigentlich ist, wenn man die ehrlich vor sich selber beantwortet. Also wenn mich jetzt wer fragen würde, würden wahrscheinlich so Sätze rauskommen wie ja, eigentlich bin ich schon zufrieden oder im Prinzip bin ich zufrieden. Ich sollte schon zufrieden sein eigentlich. Und zumindest bin ich nicht unzufrieden. Also ist es nicht so schlimm. Und wenn man diese Frage jetzt in einer christlichen Gemeinde stellt, hat das natürlich eine ganz andere Dynamik. Wenn wir an Jesus glauben, dann sollten wir total zufrieden sein. Wir haben Gott, wir haben Jesus, wir haben die Bibel. Das sind die großen drei Antworten auf alle Jungscher-Fragen, die man kennt. Und ja, im Prinzip sollte man zufrieden sein. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, würde jeder von uns sagen, naja, eigentlich sehe ich da doch noch ein bisschen Potenzial, dass ich noch ein bisschen was entwickeln könnte an meiner Zufriedenheit. Ja, wie ist denn das überhaupt? Kann man überhaupt komplett zufrieden sein? Oder ist das etwas, was auf dieser Welt gar nicht zu erreichen geht? Gibt es nicht eigentlich immer nur irgendwas, was man wollen könnte? Und wenn wir ehrlich sind, wir wollen auch nur immer irgendwas. Und jeder, der einmal Fernsehen, Radio und auch Internet auftrat, was weiß ich was, sieht der ganze Industrie, die damit arbeitet, dass sie uns sagt, hey, eigentlich bist du noch nicht zufrieden, du brauchst dringend zu deiner Zufriedenheit noch das. Dieses Produkt, diesen Service. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, waren die Menschen zufrieden, bevor es Werbung gegeben hat? Ich glaube nicht. Und man kann es nur anders fragen, ist Zufriedensein überhaupt irgendwas gut? Natürlich ist es ein gutes Gefühl, da sind wir uns alle einig. Und wir sind sicher einig, wenn man dauerhaft unzufrieden ist, dann ja, kriegt man vielleicht Magenschmerzen und wenn man ständig probiert, alles zu erreichen, kriegt man vielleicht einen Burnout. Aber ist das dann so einfach? Heißt das nicht eigentlich, wenn man zufrieden ist, man gibt sich mit etwas zufrieden, was minderwertig ist, wo man was Besseres haben könnte? Heißt das nicht, dass man überhaupt nichts mehr erreichen will? Gab es überhaupt einen Fortschritt, wenn wir ständig zufrieden wären? Und deswegen ist für mich eigentlich diese Definition auf Wikipedia eine, die das Ganze nicht ganz trifft, wenn man da auf die falsche Spur kommt. Zufriedenheit heißt nicht, dass ich grundsätzlich mit allem, was rund um mich herum ist, einverstanden bin. Es kann sein, dass sich irgendwas ändert, aber das ist nicht das, was meine Zufriedenheit definiert. Meine Zufriedenheit kommt von woanders her. Die ist ganz anders definiert. Und wenn ich jetzt irgendeine Sache gerade geändert habe und das klappt entweder oder es klappt nicht, dann ist es so, dass diese Änderung nicht darüber entscheidet, ob ich zufrieden bin, weil meine Zufriedenheit von woanders herkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn man jetzt zum Beispiel den Paulus im 1. Timotheus 6, Vers 8 anschaut, da sagt er, dass er zufrieden ist, wenn er Nahrung und Kleidung hat, dass er sich damit genügen lässt. Und ich bin mir sicher, dass er ganz glücklich war, wenn er ein Dach über den Kopf gehabt hat und vielleicht ein paar Leute rund um ihn herum. Aber das sind nicht die Sachen, die seine Zufriedenheit definiert haben. Die ist von woanders hergekommen. Und dann kann man sich das jetzt anschauen. Okay, wie kommt denn der Paulus da überhaupt dahin? Was macht es jetzt aus, dass wir zufrieden sind oder nicht ganz zufrieden sind? Wenn wir zufrieden sind, das ist ein Zustand, wo wir uns wünschen, okay, alles ist gut. Ja? Wir wollen einen Zustand erreichen, in dem wir zufrieden sind, wo man echt sagen kann, alles ist sehr gut. Und ja, die Bibelkenner unter uns haben das Wort sehr gut jetzt gehört und haben vielleicht an den 1. Mose gedacht. 1. Kapitel der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Müssen wir jetzt noch weiterschalten, damit wir den Vers auch drauf haben. Der Zustand, wo alles sehr gut ist, den beschreibt die Bibel als den Garten Eden. Und wir sagen dazu das Paradies. Kommt auch in der Bibel vor. Und genau das ist das, was wir gern hätten. Unser eigenes kleines Paradies zu schaffen, nicht? Und das zu haben. Das wünschen wir uns. Jeder hat vielleicht andere Vorstellungen davon, wie dieses Paradies ausschaut. Aber was wir gern hätten, ist, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir sagen, boah, das ist jetzt echt gut, so passt mir, so kann es bleiben. Das reicht mir. Und das drückt unsere Sehnsucht aus. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir unzufrieden. Und woher kommt das jetzt eigentlich? Gehen wir gleich wieder zurück in die Schöpfungsgeschichte. Also wir fangen jetzt bei Adam und Eva an und das ist nicht nur eine rhetorische Geschichte, sondern wir machen das wirklich. Ja. Wie war das am Anfang? 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Also die Aussage da drinnen, der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen, als sein Spiegelbild. Er ist so ähnlich zu Gott, dass man Gott an ihm erkennen kann. So ist er geschaffen. Und da habe ich jetzt zwei Behauptungen aufgestellt, die vielleicht nicht alle passen werden. Wenn jetzt, ja, in der Gemeinde wird jeder damit einverstanden sein wahrscheinlich, aber wenn ihr von außen zuhört, ist das vielleicht anders. Erstens, es gibt Gott. Und zweitens, wir kennen, was wir mehr wissen. Er hat uns gemacht und das hat Auswirkungen auf uns. Das sind so die Aussagen dahinter. Und wenn du da jetzt zuhörst und damit nichts anfangen kannst, dann verstehe ich das. Das kennen viele Leute nicht und wir hoffen, dass du vielleicht irgendwann mal was damit anfangen kannst. Ich möchte dich auf jeden Fall bitten, dass du weiter zuhörst und dich ein bisschen darauf einlässt. Selbst wenn du die Meinung hast, dass das jetzt fürchterlicher Blödsinn ist, gut. Ich glaube trotzdem, dass du was mitnehmen kannst aus dem, was wir in den nächsten Wochen machen und dass das dein Leben verändern kann. Aber schauen wir mal zurück auf dieses, okay, was heißt das jetzt eigentlich, dass der Mensch eben Bild Gottes ist? Man kann Gottes Eigenschaften, sein Wesen am Menschen erkennen. Nicht mehr so richtig gut wie damals, darüber reden wir dann später gleich noch, aber doch. Und ganz sanft angedeutet kann man in der Bibel sogar erkennen, dass das nicht nur eine Geschichte von innerlichen Eigenschaften ist, sondern dass Gott uns auch manchmal mit menschlich-körperlichen Zügen beschrieben wird. Aber das ist nur ganz sanft. Wir sollen uns ja kein Bildnis machen. Nicht? Zu der Ebenbildlichkeit kommt aber noch was Zweites dazu. Diese Ebenbildlichkeit, dieses Widerspiegeln Gottes, basiert auf einer Beziehung. Und ohne diese Beziehung gibt es keine Ebenbildlichkeit. Man kann nur was widerspiegeln, wenn man gegenüber dem steht, was wiedergespiegelt wird. Adam und Eva sind in Beziehung zu Gott gestanden. Und das merkt man daran, dass sie viel Zeit mit ihm verbracht haben. Wenn man jetzt nur mit dem Adam anfängt, der hat alle Tiere benennen müssen, die große Enzyklopädie der Tiere aufgestellt. Und Gott ist bei jedem von diesen ganzen Tieren dabei geblieben und hat geschaut, wie er es denn nennen würde. Und auch wenn wir jetzt die späteren Kapitel in der Bibel anschauen, er hat, er die Eva gemacht hat, gesehen, okay, er hat das Bedürfnis vom Adam nach einem menschlichen Gegenüber gesehen und hat das mitgekriegt. Das heißt, da sieht man schon, okay, die zwei haben sich wahrgenommen gegenseitig. Und später dann gibt es so die Geschichte mit dem Spaziergang Gottes im Garten, wo er nach dem Adam ruft dann und nach der Eva. Und ich bin mir sicher, dass das nicht der erste Spaziergang war. Dass das wahrscheinlich ein täglicher Abendspaziergang war. Steht zwar nicht in der Bibel, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Aber auf jeden Fall diese Vertrautheit, dieses Miteinander-Umgehen war da ganz am Anfang. Und wenn ich jetzt das sage, mit dem Ebenbild, dann heißt das für mich, für dem, was ich aus der Bibel herauslese, dass du dazu gemacht bist, Gottes Ebenbild zu sein und mit ihm in Beziehung zu sein. Und wenn ich jetzt du sage, dann heißt das auch du zu mir, weil ich bin genauso gut damit gemeint. Auch ich bin das. Okay, wenn wir jetzt Ebenbild Gottes sind, was heißt das eigentlich? Wie ist denn Gott jetzt überhaupt? Ja, bitte. Was sind die Eigenschaften Gottes, die der Mensch jetzt eigentlich nur widerspiegelt? Gibt es noch Spuren davon? Wir können mal schauen damit, wie wird denn Gott in der Bibel überhaupt beschrieben? Wie ist Gott denn überhaupt? Welche Eigenschaften hat er denn? Was sind denn seine Handlungsweisen, seine Charakterzüge? Und das ist jetzt auch keine rhetorische Frage, sondern die hätte ich gern von euch beantwortet und die Miriam wird jetzt das da auf die Tafel schreiben. Also, wie ist Gott? Ewig. Okay, das ist eine Eigenschaft, die wir jetzt vorerst mal nicht haben. Barmherzig. Liebend und gerecht. Brauchen wir ein bisschen Zeit für die Miriam zum Aufschreiben.
Heilig.
Heilig. Vergebend.
Allmächtig.
Allmächtig. Kreativ.
Treu.
Bitte nochmal.
Treu.
Treu.
Gnädig.
Gnädig.
Zuverlässig.
Mhm. Zuverlässig. Allwissend.
Wahrheit.
Wahrheit.
Geduldig.
Geduldig.
Freundlich.
Freundlich. Vater. Ich glaube, wir lassen es da jetzt einmal. Also ich habe da auch noch ein paar Wörter aufgeschrieben. Aber wir sehen schon, dass da ganz viele Eigenschaften da sind. Und wir sehen, dass manche davon auf den Menschen zutreffen. Ihr seht das vielleicht genau, hoffentlich da um. Manche davon treffen nicht so zu. Und wir sehen, also manche davon treffen gar nicht zu. Und bei anderen sehen wir, okay, das sind eigentlich Eigenschaften, die wir jetzt gern hätten, die wir als sehr gut empfinden. Und das ist es ja genau. Wir schauen uns diese Eigenschaften Gottes an und empfinden die als gut. Das hat was damit zu tun, dass wir als dieses Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, die Sehnsucht nach diesen Eigenschaften ist in uns schon hineingelegt. Würden wir uns nicht eigentlich wünschen, dass alle Menschen rund um uns herum so wären? Und wir auch? Und genau genommen, wenn man sich jetzt diese Eigenschaften anschaut, würde jetzt ein Psychologe zu uns sagen, schaut, ihr nehmt jetzt eigentlich nur eure ganzen Wünsche und projiziert die hinauf und sagt, okay, das ist dieses Überwesen, das ist dieser Gott und das projiziert sie dahin. Das geht auf Sigmund Freud zurück, die Idee, dass Gott einfach nur ein überhöhter Gedanke ist. Aber in der Bibel sehen wir jetzt, es ist genau umgekehrt. Wir haben diese Sehnsucht nach diesen Eigenschaften, weil Gott sie hat, weil wir Ebenbild sind. Und egal, ob man jetzt an Jesus glaubt oder nicht, für die meisten von uns sind diese Eigenschaften, dieses barmherzig sein, freundlich sein, gnädig sein, liebend sein, so fundamental, dass jeder von uns sie die wünschen würde. Egal, ob man das jetzt in der Psychologie argumentiert, in der Religion oder was auch immer, jeder von uns sehnt sich eigentlich danach, das zu erleben, so zu sein vielleicht sogar. Aber im Endeffekt, wenn wir uns das jetzt anschauen, wie wir sind, merken wir alle, wir sind nicht so. Ist der Mensch jetzt dann eigentlich nur eine billige Kopie, der das nicht kann? Wesentliche Ausstattungsmerkmale sind nicht drinnen. So können wir gar nicht sein. Weil, ja, ich glaube, dass das nicht so stimmt. Weil wenn man Gott anschaut, was er selber sagt, nachdem er den Menschen gemacht hat, Gott hat alles angeschaut, was er gemacht hat und hat gesagt, es war sehr gut. Dementsprechend war das wohl offensichtlich damals noch so. Und dann hat es ein Problem gegeben. Und was ist das Problem? Wissen wir alle. Es ist etwas schiefgegangen und die Schlange ist gekommen und hat zu der Frau gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, also von einer Frucht, von der sie nicht essen sollten, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Adam und Eva waren im Paradies und dann ist die Werbeeinschaltung gekommen, kann man jetzt mal sagen. Ihr werdet nicht mehr nur Ebenbild sein, ihr werdet sein wie Gott selbst. Ihr habt es in der Hand, ihr könnt es kontrollieren. Und Adam und Eva haben sich darauf eingelassen. Im Endeffekt sind sie unzufrieden gewesen mit dem Platz, den sie in der Schöpfung gehabt haben. Das hat ihnen nicht gereicht. Sie haben Misstrauen zu Gott gehabt oder gekriegt, weil sie glaubt haben, er enthält ihnen was vor, etwas, was sie brauchen eigentlich. Sie waren im Paradies. Sie haben eigentlich alles gehabt, was sie brauchen. Aber dann ist da diese Gier gekommen, danach noch etwas mehr zu haben. Sie wollten gern autonom sein, sie wollten gern an erster Stelle stehen. Sie waren mit Gott unzufrieden. Mit dem, was er ihnen zugedacht hat. Und das an einem Ort, den wir jetzt als Paradies bezeichnen. Wo sie alles gehabt haben, ein sorgenfreies Leben gehabt haben. Sie haben sogar vom Baum des ewigen Lebens essen dürfen die ganze Zeit. Der war nämlich nicht verboten. Nur dieser eine Baum. Und jetzt kann man sagen, okay, das waren die zwei damals, aber ich glaube, da findet sich jeder von uns drinnen wieder. Wir sind auch mit irgendwas unzufrieden. Und selbst wenn wir alles hätten, alles, wären wir nicht zufrieden. Wir wollen immer nur mehr. Und es gibt immer nur etwas, was man wollen könnte, was man nur obendrauf setzen könnte. Und wenn man das hat, dann will man das Nächste. Und genau das ist eigentlich das, was von damals dann auch überblieben ist in uns. Wenn wir nämlich einen Schritt noch weiter schauen, 1. Mose 5, 1 bis 3, Adam und Eva kriegen einen dritten Sohn. Als Gott die Menschen schuf, machte er sie als sein Ebenbild. Er schuf sie als Mann und als Frau. Dann segnete er sie und gab ihnen den Namen Mensch. Als Adam 130 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, sein Ebenbild, das ihm ähnlich war. Er nannte ihn Seth. Der Sohn war nicht mehr Gottes Ebenbild. Der war das Ebenbild von Adam und Eva. Der Mensch ist ab dem Zeitpunkt nur noch sein eigenes Bild. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen und der Mensch ist nicht mehr und kann nicht mehr das sein, wozu er eigentlich gemacht ist. Ebenbild Gottes sein und in dieser Beziehung zu Gott stehen, wie es am Anfang war. Und das nimmt man auch wahr. Erzeugt sicher eine gewisse Unzufriedenheit jetzt wieder. Nicht? Und genau die Unzufriedenheit spüren wir heute auch noch immer. Die ganze Zeit. Und jeder von uns probiert diese Unzufriedenheit auf die eine Art oder andere Art und Weise zu stillen. Und ja, diese Stillung, das kann durchaus ein paar Kosten verursachen und die akzeptieren wir auch gern, solange unsere Zufriedenheit damit erzeugt wird. Ja. Egal jetzt, ob wir unsere Gier stillen, ob wir uns absichern, ob wir die ganze Welt zubetonieren, ob wir Beziehungen zerbrechen lassen, um auf diesem Weg zur Zufriedenheit irgendwie zu kommen und unsere Ziele zu erreichen. Wir wollen unseren eigenen guten Zustand haben. Wir wollen unser eigenes Paradies haben. Das wollen wir uns schaffen. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie das ist. Aber wenn wir Jesus schon kennen, wissen wir das, dass wir immer noch diese Sachen verlangen und immer noch ein bisschen mehr haben wollen. Vielleicht nicht so im Großen, aber doch immer wieder, ja. Und im Endeffekt, was wir machen, ist, wir probieren, das Puzzle unseres Lebens zu richten. Ja? Wir probieren, dass wir das, was fehlt, was von Anfang an fehlt, da jetzt wieder reinzusetzen. Und wie ihr an dem Puzzle, das ich da gemacht habe, seht, es passt nicht. Es passt einfach nicht. Und dann haben wir da so unsere Methoden, wie wir das Puzzle besser machen. Man schlägt mit einem Hammer rein oder schneidet das Puzzle halt einfach passend zu. Oder man kann es zumindest statistisch lösen. Also in Summe liegen die Puzzleteile jetzt sicher an der richtigen Stelle, im Durchschnitt. Aber jeder von uns kann sich die Frage stellen, wo suchst du denn Zufriedenheit? Wo suche ich denn Zufriedenheit? Wie soll ich sie denn erreichen? Was muss geschehen, damit ich zufrieden bin? Und wann ich den Zustand erreicht ist, dieses Ziel meiner Zufriedenheit erreicht habe, bin ich dann wirklich zufrieden? Oder kommt dann einfach nur das Nächste? Aber was ist mit Gott in dem Ganzen? Gott handelt. Der tut was. Schon wie das Problem angefangen hat, ganz im 1. Mose hat er angekündigt, dass er was tun wird. Und Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Und Jesus war der erste normale Mensch seit Adam und Eva. Der erste, der wieder genauso war, wie er gedacht war. Der eben Bild Gottes war. Er ist in Beziehung zu Gott gestanden. Er hat ihn wiedergespiegelt. Er hat ihn auf dieser Erde gezeigt, wie er ist. Und er ist so ebenbildlich, dass er seinen Jüngern das Folgende sagen kann, wie sie mit ihm reden. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus war das Ebenbild Gottes auf dieser Welt. Er hat genauso gelebt, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, eigentlich. Das hat Jesus gemacht. Er hat eine tiefe Beziehung zu Gott gehabt. Er ist zufrieden gewesen mit dem, was Gott ihm zugedacht hat. Keine untätige und träge Zufriedenheit. Er hat gewirkt, er hat gehandelt, er hat verkündigt, er hat geheilt, er hat Mitleid gehabt. Er ist gerecht gewesen, er hat Gemeinschaft gesucht, er hat Probleme aufgezeigt. Er war in allen seinen Eigenschaften Gottes und Taten Gottes Ebenbild. Alle die Eigenschaften, die wir da jetzt sehen, waren bei ihm da. Und Gott hat das gesehen an ihm. Jesus war ein Mensch, wo Gott wieder sagen hat können, und siehe, es war sehr gut. Und so ist es auch für Jesus gewesen. Für ihn war es auch gut, er war zufrieden damit. Und die Zufriedenheit kann man auch sehen. Als in Matthäus 4 der Teufel die Stillung seiner Bedürfnisse, den Ruhm, die Ehre und die Herrschaft über die ganze Welt anbietet, also eigentlich anbietet, den ersten Platz zu haben, Gott zu sein, lehnt er ab. Nicht nur deswegen, weil es falsch gewesen war, sondern weil er zufrieden war mit dem Platz, dem Weg, den Gott mit ihm gehen wollte. Er war einverstanden damit und hat es genauso akzeptiert, Gott ist an erster Stelle und nicht ich und das, was ich erreichen will. Gott ist der Erste. Und wie ist es dann weitergegangen? Haben wir jetzt gerade zu Ostern gehört, ja. Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, und die Beziehung zu Gott wieder zu ermöglichen. Um die Ebenbildlichkeit wieder zu ermöglichen. Und da möchte ich aus dem ganzen Osterbericht zwei kleine Details aufgreifen. Das erste, Jesus hängt am Kreuz und ihm wird die gesamte Last unserer gestörten Gottesbeziehung aufgeladen. Alles, wo wir nicht Ebenbild waren, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Streit, Wut, Zorn, Gier, Zerstörung, Lüge, Gewalt, Mord, Hass, Gleichgültigkeit. Alle diese Dinge. Und in dem Moment, wie das passiert, hat er vor allem eine einzige Empfindung und die schreit er raus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das körperliche Leid, was er zu dem Zeitpunkt erlitten hat, das am Kreuz hängen, all das ist zurückgetreten vor dem Verlust, den er in dem Moment erlitten hat. Das, dass er die Sünde der ganzen Welt auf sich geladen gekriegt hat und Gott sich zurückgezogen hat, weil Gott und Sünde nicht zusammenkehren. Und der Verlust dieser Gemeinschaft mit Gott, dieser Beziehung mit Gott, das war für ihn unfassbar. Aber er gewusst hat, wie es ausgeht. Aber es war fürchterlich für ihn. Und wenn wir uns das anschauen, wie tief das Jesus trifft, dann ist es echt nicht verwunderlich, dass wir keine Zufriedenheit finden, dass wir die ständig suchen. Weil wir empfinden so einen Mangel an Gottes Beziehung die ganze Zeit und wir probieren den irgendwie zu überdecken, zu füllen mit irgendwelchen anderen Sachen. Und wir leben halt schon so lange damit. Wir sind es irgendwie gewohnt, dass das nicht so ist, wie das bei Jesus war. Und deswegen akzeptieren wir es eigentlich. Aber der Mangel ist riesig und das sieht man da an Jesus. Und deswegen kann man, egal was wir machen, nicht füllen. Aber das Gute daran, unmittelbar davor hat Jesus schon gesagt, wie er das Ganze auflösen wird. Und zwar ist da neben ihm einer am Kreuz angehängt, ein verurteilter Verbrecher. Und zu dem hat er gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht du wirst dein eigenes Paradies schaffen und deine Zufriedenheit erreichen, sondern ich schaffe das Paradies und du darfst mit. Und wenn wir uns anschauen, was mit Paradies gemeint ist, dann heißt es, der Mensch ist dort Gottes Ebenbild und steht in Beziehung zu ihm. Jesu Tod und seine Auferstehung haben den Weg dazu geöffnet. Was heißt das jetzt praktisch? Das gleiche Angebot, das Jesus dem Verurteilten gemacht hat, gilt für jeden von uns. Die meisten von uns wissen das schon, aber es gilt für jeden, für mich und für dich. Was braucht es dazu? Erstens, man braucht eine Erkenntnis, nämlich, dass man das braucht. Ich brauche das. Ich kann nicht Gottes Ebenbild sein. Wenn ich mein Leben so anschaue, sehe ich, dass ich dieses Ebenbild nicht bin. Dass ich nur auf mich schaue. Und Jesus bietet dir an, Jesus, du bietest mir an, dass du das wieder in Ordnung bringen willst. Dann kann man sagen, bitte nimm das in die Hand. Ich kann das nicht. Und das Zweite ist, dass es eine Entscheidung fordert. Eine Entscheidung zur Zufriedenheit mit deinem Platz. Die Entscheidung, dass Gott den ersten Platz in deinem Leben hat und nicht du selber. Dass du sein Ebenbild bist und dass du nicht selbst wie Gott bist, dass du nicht selbst Gott bist. Die Rücknahme dessen, was eigentlich damals passiert ist, nämlich ich will selbst Gott sein, sondern mit Gott an erster Stelle in meinem Leben zufrieden zu sein und meine Rolle als zweite Geige in dem Fall zu akzeptieren. Und wie geht es dann weiter? Wenn wir uns jetzt den Mann am Kreuz da anschauen, den Verbrecher, der hat ja nur noch eine kurze Zeit zum Leben gehabt, also da hat man nicht lange darüber diskutieren müssen, was sich in seinem Leben jetzt noch geändert hat. Wir hoffen, dass wir doch noch etwas länger leben. Ja. Wie wird das jetzt in unserem Leben praktisch? Gott hat jeden, der dieses Angebot dessen, zu ihm hinzugehen und ihn an die erste Stelle zu setzen, was freiwillig ist, jeden, der diese Schritte getan hat, hat er verändert. Er wird uns verwandeln, wieder hin zu so einem Ebenbild, wie wir von Anfang an gedacht waren, wie wir gemacht waren. Und damit hat er schon angefangen. Da ist jetzt eine Folie mir verloren gegangen. Okay. Lese ich euch einfach so vor. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und darum geht es jetzt dann. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, geht es darum, dass du in sein Ebenbild, in sein Abbild, in ein Spiegelbild von Jesus verwandelt wirst. Das ist ein Prozess, der schon angefangen hat, der aber noch nicht vollendet ist. Gottes Geist arbeitet an dir und du wirkst mit. Und was ist das Ziel davon? Dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass Menschen, wenn sie dir begegnen, wissen, wie Jesus ist, weil sie das an dir sehen. Dass sie ein Gespür dafür kriegen, wie Gott sie den Menschen eigentlich gedacht hat. Und wenn jemand irgendwo hingeht und sagt, was das hey, Jesus ist so, diese ganzen Eigenschaften, dass Leute von dir sagen können, hey, den kenne ich, der wohnt da hinten. Und das ist eine Herausforderung. Ganz schön schwere eigentlich, da gehört was dazu. Aber das Gute daran ist, dass Jesus mit dir geht mit seinem Geist. Er ist ein geduldiger Lehrmeister. Er geht voran. Wenn du liebevoll sein sollst, ist er schon liebevoll zu dir. Wenn du Kraft und Mut geben sollst, gibt er dir schon Kraft und Mut. Wenn du treu sein sollst, ist er schon lang treu zu dir. Wenn du geduldig sein sollst, er ist die ganze Zeit geduldig mit dir. Wenn du vergeben sollst, er hat dir schon vergeben. Und wenn du diesen Weg mit Jesus gehst und da Ebenbild wirst, Beziehung mit ihm lebst, dann ist das, was die Zufriedenheit ausmacht. Die Beziehung zu Gott, um dieses Ebenbild zu sein, ist die Erfüllung dessen, wozu du gemacht bist, was dein Zweck ist. Du bist dazu gemacht, Ebenbild Gottes zu sein und mit ihm in Beziehung zu stehen. Und das kann man jetzt Ganze nur mal ein bisschen praktischer machen. Wenn wir uns Gottes Eigenschaften anschauen, wir haben da eine lange Liste, sagt dir Gott vielleicht etwas, was dir anspricht und wo du sagst, okay, da will ich mehr davon haben, das spricht mir an. Das will ich gerne ausprobieren, das will ich in meinem Leben sehen. Vielleicht ist es genau Jesus, der jetzt zu dir spricht und dir das sagt. Und wenn du mit Jesus jetzt noch nicht so viel anfangen kannst, möchte ich dich trotzdem dazu einladen, dass du das einfach mal ausprobierst. Weil ich glaube, dass diese Dinge, so wie sie da jetzt stehen, diese Eigenschaften grundsätzlich gut sind und die sind auch gut für dich. Und wenn du es ausprobiert hast und siehst, okay, einerseits, es war gut für mich und das ist wirklich wahr. Und auf der anderen Seite drauf kommst, das ist aber schwer. Dann denk mal drüber nach, wie das mit Jesus ist, ob das nicht vielleicht doch was für dich war. Dann hast du nämlich genau gesehen, warum wir uns so schwer tun und er ist derjenige, der dir helfen möchte dabei. Und im Endeffekt ist genau dieses Ausprobieren und Anschauen von diesen Eigenschaften etwas, was wir in den nächsten Wochen machen wollen. Wir schauen uns ein paar von diesen Eigenschaften an. Zufriedene Menschen genießen Schönheit. Warum? Gott schafft Schönheit und er freut sich dran. Wir brauchen nur in die Schöpfung rausschauen und wir sehen alles, was an Schönheit da ist. Wir brauchen nur die Menschen rund um uns herum anschauen und sehen Schönheit. Gott macht die ganze Welt zu seinem Garten. Bestelle deinen Garten, hast es dann. Und im Endeffekt, Gott hat gehandelt, wir handeln auch gerne, wir tun gern was. Das ist kein Zufall. Die zufriedenen Menschen üben Selbstdisziplin. Gott handelt gut, er tut gute Dinge. Und die Bösen tut er nicht. Und Jesus hat genau diese Selbstdisziplin auch sein ganzes Leben lang gelebt. Gott ist kreativ. Und wir sehen das auch wieder in der ganzen Schöpfung rund um uns herum. Und wir sehen das an die Gaben, die wir haben, die ganzen unterschiedlichen. Gott hat Gemeinschaft mit uns und schafft die Möglichkeit zur Gemeinschaft mit ihm. Und wie wichtig Gemeinschaft ist, sehen wir jetzt ja sowieso gerade in der Corona-Zeit, was uns da fehlt. Und diese Gemeinschaft mit ihm ist dann auch das, was diese Beziehung ausdrückt, dieses Verbringen von Zeit mit Gott. Und wenn wir diese Liste jetzt durchgehen, dann sehen wir manche Sachen, die uns vielleicht leichter oder schwieriger fallen. Also gibt es Leute, die sind sehr diszipliniert, die haben vielleicht mit selbstdiszipliniert sein kein Problem. Ich habe wahrscheinlich ein Problem damit. Oder manche Leute sind sehr kreativ. Da würden viele Leute sagen, das ist was, das ist ganz einfach, das kann ich. Auch wieder von mir, ich kann das nicht, ich bin nicht so kreativ. Aber trotzdem ist es was, wo ich sage, okay, Jesus, verändere mich da. Mach mich so kreativ, wie du bist. Vielleicht kreativ damit, anderen Menschen zu begegnen. Kreativ von dir zu erzählen. Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen und diese Vielfalt ist ein Teil von dieser Ebenbildlichkeit. Da haben vielleicht manche Eigenschaften von Gott mehr und manche andere Eigenschaften weniger. Aber das ist genau das, wie Gott uns gemacht hat. Nummer, du bist dazu gemacht, Ebenbild Gottes zu sein und mit ihm in Beziehung zu stehen. Und das ist meiner Meinung nach der Weg zu einer Zufriedenheit, wenn du diesen Weg mit Jesus gehst. Die Zufriedenheit kann so weit gehen, dass man dorthin kommt, wo der Paulus war, dass er gesagt hat, wie wir schon gehört haben, es reicht einem, wenn er nur Nahrung und Kleidung hat. Weil diese Beziehung mit Jesus, dieses Unterwegssein mit ihm, dieses in sein Bild verwandelt zu werden, hat ihm gereicht. Das war für ihn das, was genug war. Der Rest, da haben ihm sicher Sachen gestört, aber das war nicht das, was seine Zufriedenheit ausgemacht hat. Und genau das wünsche ich dir und mir, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir diese Zufriedenheit bei ihm suchen und sie bei ihm auch finden dann. Weil dazu sind wir im Endeffekt gemacht. möchte nur beten. Herr Jesus, danke, dass du uns so liebst, dass du alles auf dich genommen hast, dass du diese Lücke, die in unserem Leben ist, dass du die schließen kannst mit dir, mit deiner Gemeinschaft, mit dem, dass du uns Ebenbildlichkeit zu dir schenkst, mit dem, dass du uns Beziehung zu dir schenkst. Danke dafür, Herr, und dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, dass du, ja, allein schon in dem, wie du den Menschen gemacht hast, so kreativ warst, so viele verschiedene Möglichkeiten ausgenutzt hast, dass wir alle unterschiedlich sind und trotzdem die repräsentieren, die widerspiegeln. Und Herr, ich möchte bitten, dass du da wirklich in uns wirkst, dass wir uns darauf einlassen, wann du an uns arbeiten willst. Dass wir dir nicht im Weg stehen, sondern die dein Veränderungswerk tun lassen. Bitte wirk du an uns und mach du uns zu dem, was du gern hättest. Amen.